Der 96 Pottwart. Der Platzwart trifft den Titel.
Herzlich willkommen beim Pottwart. Wir sitzen heute im Biergarten und zwar am Listerturm. Und es ist schönes Wetter, ganz ungewöhnlich für Hannover. Wir haben so ein paar Wespen hier und die Wespe ersetzt Bruno, weil Bruno ist heute nicht da. Heute setzt Bruno mal aus und deswegen sind wir zu zweit. Hallo Tite.
Hallo, grüß dich, Joel.
So, und wir haben ja echt eine Menge zu besprechen. Meine Güte, also es ist ja, seitdem wir das letzte Mal zusammensaßen, sind viele, viele schöne Sachen passiert.
Ja, schöne Sachen passiert, auch komplizierte Dinge, wie ich finde. Also so.
Total.
Genau, also... Wir haben eine Situation. Hannover 96 fliegt im Pokal raus gegen Bielefeld. Dann gibt es ein Straftraining, dann gibt es saure Spieler, dann gibt es Ex-Spieler, die sagen, mit Leitl sei irgendwie, hätte menschliche Defizite.
Und dann kommt noch dazu, bevor du jetzt Richtung Hamburg gehst, dann passiert was unglaublich Wichtiges. Es gibt mutige Menschen, todesmutige Menschen, die klauen Altin Lala ein Trikot.
Ja, genau.
Sowas macht man nicht.
Sowas macht man nicht, sowas würde ich mich auch nicht trauen, wenn ich ehrlich bin, weil ich kenne Altin Lala.
Ja.
Und es gab mal so eine, das hatte ich ja so durch Zufall erfahren, Boltersdorf hieß der, der hat den Reistest gemacht, könnt ihr ja mal googeln, Reistest, das ist so ein Persönlichkeitstest. Mhm. So ein Altin Lala hatte, es geht um Motive, so, dass man von den Profifußballern halt rauskriegt, welche Motive haben die. Und bei Altin Lala hat das Pegel bei Rache ganz hoch ausgeschlagen. Und wenn man ihn so ein bisschen kennt, ist er wirklich ein netter Kerl, aber man sollte jetzt ehrlich gesagt ihm kein Trikot klauen.
Würde ich auch sagen, wir haben das im Platzwart, das werdet ihr dann ja heute... Lest Zeitung, ihr werdet das da lesen. Wir haben das mal so ausgeschmückt, wie das sein könnte. Und du hast ja auch schon angedeutet in deinem Artikel. Du hast ja mit dem Chef von der Traditionself gesprochen.
Frank Obermeier, genau.
Genau, der war ja auch wirklich traurig und hat ein bisschen Angst gehabt, glaube ich, dass sie da jetzt nochmal kommen. Und sein Sohn betreibt da, glaube ich, noch irgendeine Vermögensberatung oder so. Ja. Ich muss immer zweimal abschließen jetzt offensichtlich. Aber die Menschen haben ja nichts anderes genommen. Die hätten Teures mitnehmen können. Die haben die Trikots genommen, ne?
Ja, genau. Die haben die Trikots mitgenommen und die Traditionself von 96, die haben ja dann gespielt in Hamburen und haben dann die Trikots mit dem alten Sponsor, der kein Sponsor mehr ist, haben die dann getragen und also das sollte man mit Altin Lala, und ich kenne übrigens auch Fabian Ernst ganz gut, das sollte man mit denen nicht machen. Wenn die erwischt werden, alter Schwede.
Da
wird gegrätscht, die gute alte Grätsche, ne? Und dann zieht euch mal Skimannschuhe an, liebe Einbrecher.
So, kommen wir zum Profis. Also, es gab ein bisschen Stress, es gab ein Straftraining im Regen, glaube ich, ne?
Ja, im Regen, ja.
Und das haben einige ein bisschen übel genommen, das Ganze.
Ja, das ist so. Wir haben jetzt heute mit Stefan Leitl nochmal gesprochen, der sagte, naja, also da war schon ein bisschen Fußball dabei, das war jetzt nicht nur Laufen, stimmt ja auch. Und, aber, ja, es ist halt... Man predigt halt immer, ja, wir müssen Regeneration machen, müssen gucken, dass ihr euch nicht verletzt und so weiter. Und Prävention wird ja immer ganz, ganz groß geschrieben mit Profifußball. Aber Daniel Stendel nicht so, der trainiert einfach durch.
Ja.
Aber gibt ja so einen schönen Spruch, wer bei Daniel Stendel, habe ich glaube ich schon mal gesagt, ne? Wer bei Daniel Stendel das Training übersteht, der hat es verdient, Profi zu werden.
Ja, stimmt.
Aber das war da mal ein bisschen, hat Stefan Leitl was anders gemacht. Er hat heute gesagt, so ein Zeichen muss auch mal sein oder darf auch mal sein. Aus seiner Sicht war es jetzt nicht so hart, aber die Spieler haben sich schon beklagt, so einen Tag nach dem Spiel, dann nochmal, da kann er was kaputt gehen und dies und das. Das ist dann schon, es ist ja egal, was richtig ist oder was falsch. Was stimmt ist, dass Teile der Mannschaft wirklich sehr verstimmt waren. Und halt auch sauer auf den Trainer.
Jetzt gibt es ja zwei Möglichkeiten. Das ist wirklich so, wie du gesagt hast. Ne? Also, dass man sagt, okay, bei mir könnte irgendwas kaputt gehen. Ich könnte mich verletzen, weil die Belastung zu hoch ist. Die andere Möglichkeit wäre halt tatsächlich, dass sie einfach keinen Bock hatten. Ne? Und einfach sich in ihrer Ehre gekränkt fühlten, dass sie da jetzt auch noch im Regen und dann einfach so ein Lauftraining machen müssen, von dem sie wissen, dass es ein Straftraining ist. Ne? Ist das so eine Mischung aus beiden oder war es wirklich die Sorge um die eigenen Knochen?
Nee, es ist eine Mischung aus beiden. Es hat vor allen Dingen was mit einer Wahrnehmung von Fußballprofis zu tun, die natürlich eine ganze Karriere damit verbracht haben, dass Trainer ihnen immer sagen, was zu tun ist. Jetzt sind sie erwachsen. jung erwachsen, alt erwachsen, wie auch immer, lasse ich natürlich ungern vorschreiben von jemandem, so das und das ist jetzt mal so. Und was ein Trainer damit erreichen will, ist ja logisch, das würden wir jetzt mal so ad hoc alle so denken. Wenn die Jungs nicht klar im Kopf sind, dann machen wir die Birne leer, ja. Und zwar mit einem richtig heftigen Training.
Ja.
Und da muss auch mal jeder damit klarkommen, von den Profis. Also meine Meinung, natürlich, wenn die sauer sind auf den Trainer, das ist ja jetzt egal, wie gesagt, was richtig ist oder was falsch. Mhm. Aber was Fakt war letzte Woche ist, die waren richtig sauer.
Ja.
So, sollen sie vielleicht auch sein. Und vielleicht haben sie auch deshalb gegen den HSV so gespielt. Aber sie haben tatsächlich auch, so wie die Wespen jetzt gerade hier, ne, den HSV so richtig genervt.
Jetzt aus Leitels Sicht mal die Situation mit dem Straftraining. Macht der das, um da wirklich die Leute zu bestrafen, um denen einfach mal ganz klar anzudeuten, ihr habt hier einfach Scheiße gebaut und ich lasse mir das von euch nicht bieten? Oder hat das vielleicht auch was damit zu tun, um sozusagen bei den Fans, bei den Menschen da draußen, ich glaube, viele haben das als Genugtuung empfunden. Ne? Wenn die da so Scheiße spielen in Bielefeld, dann soll die ruhig mal ein bisschen laufen. Ich glaube, viele haben gesagt, Daumen hoch, lass die ruhig mal ein bisschen durch den Regen laufen, die faulen Säcke.
Ja, es ist vielleicht so eine Mischung, also Trainer machen sowas, also gerade Profitrainer machen sowas auch mal gerne, um halt zu sagen, ja, guck mal, ich habe ja noch das Heft in der Hand, ich bestimme, was hier läuft.
Ja.
Gefällt den Leuten ja auch, ne? Scheiß Millionäre und so, soll mal laufen.
Genau,
so.
Ja, genau.
Ja,
genau.
Aber normalerweise guckt Leitl schon extrem darauf, dass sich da keiner verletzt und so. Und 96 hat ja auch wenig Verletzte, seitdem er da ist. Wenn jeder Einzelne in Bielefeld 2 Kilometer weniger läuft, dann lauft ihr das halt am Tag danach. Weil dann habt ihr euer Pensum, das ihr normalerweise halt erreichen wollt und sollt.
Mein Kumpel Olli, der textete mir während des Spiels aus dem Stadion, textete her, was ist bloß mit Halstenberg los? Ist da wirklich was im Argen gerade mit Halstenberg? Er hat sich nur ja verletzt, er wurde ausgewechselt, weil er sich vertreten hatte da, das konnte man ja auch sehen. Aber was ist da los?
Es passt natürlich jetzt alles zusammen, wenn man sich das so zusammenreimt. Er hat sich jetzt heute krank schreiben lassen.
Ja, stimmt, genau.
Also er war bei 96, war beim Internisten.
Grippe oder was?
Infekt. Und hat sich, genau, grippaler Infekt.
Ja. Ja.
Angeblich ist jetzt beim Oberschenkel nicht so schlimm. Mhm. Weiß ich jetzt nicht, kann ich nicht reingucken. Mhm. Er war dann heute irgendwie mittags, ist er dann halt vom Hof gefahren. Und warum der jetzt bis mittags bei 96 geblieben ist im Stadion, weiß ich jetzt nicht genau. Aber was halt wirklich so ist, ist, Halstenberg hätte gerne eine bestimmte Position. Mhm. Es ist innerhalb dieser Dreierkette eben hinter 2 Innenverteidigern das Spiel zu machen und das Spiel zu kontrollieren. Das mag er, das möchte er auch. Aber diese Position sollte es jetzt in der Gesamtheit bei 96 auch nicht mehr geben, weil ich finde, so eine Dreierkette in der Abwehr, und jetzt wird's, soll es taktisch werden jetzt? Wenn Bruno nicht da ist, macht es auch irgendwie keinen Spaß. Du hörst eigentlich gerne Taktik zu, ne? Bruno ja nicht so.
Ja, ich tue so jedenfalls.
Du bist immer auf Brunos Seite, was das angeht.
Ja, natürlich.
Aber nur mal das ganz kurz gesagt, wenn du eine Dreierkette spielst, so wie Leitl das gemacht hat, hast du halt ein großes Problem, hat die Zone 2, also das Mittelfeldzentrum, entsprechend so zu besetzen, dass du halt wirklich überall pressen kannst und überall angreifen kannst. Das schaffen 2 alleine nicht. Da brauchst du 3, mindestens, wenn nicht sogar 4. Mhm. Und das hat gegen HSV halt gut geklappt mit der Viererkette, 3 davor, also ein 4-3-3 war es ja. Und deswegen muss man Halstenberg auch sagen, hör zu, wir spielen jetzt Viererkette.
Ja.
Du kannst dich jetzt nicht hier so Beckenbauer-mäßig zurücklehnen und sagen, machst jetzt hier mal einen coolen Spielaufbau und bist jetzt hier quasi der Spielmacher in der letzten Kette.
Mhm.
Ob das jetzt der Grund ist, warum Halstenberg jetzt gerade nicht so performt, weiß ich nicht. Der hat ja vorher in der Dreierkette gespielt. Aber der hat ja jetzt mal eine zweite Ligasaison gemacht.
Ja.
Und das ist dann so für einen Spieler, du passt dich natürlich an ein bestimmtes Niveau. Das ist nicht mehr Champions League, das ist zweite Liga. Der war letztes Jahr bestimmt der beste Zweitliga-Abwehrspieler. Ob es dieses Jahr mal wird man gucken. Gut, aber dass er der Mannschaft helfen kann, ist ja klar.
Ja, genau. Aber das wäre dann ja wahrscheinlich die Kombination Josh Knight mit Neumann, dann in der Innenverteidigung.
Am Freitag in Düsseldorf, meinst du?
Am Freitag in Düsseldorf, ne? Wenn das jetzt mit Halstenberg nichts wird.
Ich würde, wenn ich jetzt wetten würde, würde ich sagen, ja, 100%.
Kommen wir einfach zum Spiel. Hannover 96 hatte keine rausgespielte Torchance, haben trotzdem 1-0 gewonnen. Sie hatten dieses sehr schöne Ding von
genau,
von das Jannik Rochelt.
War schon was Ähnliches wie rausgespielt, würde ich sagen.
Richtig, wobei ja, man muss auch ehrlicherweise sagen, wenn er den Arm nicht benutzt hätte, hätte er den Ball vielleicht auch so gar nicht mitbekommen. Spekulation, aber however. Aber das war eine Abstoßgeschichte, glaube ich, oder ein ganz langer Ball. Ich weiß gar nicht, ob der vom Torwart kam oder vom Abwehrspieler. Langer Ball, das war okay, aber trotzdem war halt ganz klar ein Handspiel, aber trotzdem schönes Tor. Aber danach kam irgendwie nichts mehr und mit der Wucht von Gangkamp, der hat dann in Strafraum, was gewesen wäre, wenn er durchgekommen wäre, weiß man auch nicht. Aber ansonsten hatte 96 eigentlich keine Chancen. HSV hatte 4 oder 5, die man hätte ja als Chancen bezeichnen können. 1-1 wäre okay gewesen, sie haben es aber trotzdem geschaukelt, weil, und jetzt endet gleich meine amateurhafte Analyse, weil sie gut und sehr giftig und gallig verteidigt haben und das auch über eine lange Zeit, finde ich, sehr weit vorne und haben es irgendwie gut gemacht. Der HSV kam irgendwie dann doch nicht mehr damit zurecht. Andererseits, Hertha, wären die ein bisschen kaltschnäuziger gewesen vorne, hätten sie das Tor wahrscheinlich schon gemacht. Und ich weiß nicht,
ob Reinhove, also muss ich echt sagen. Also echt? Da bin ich jetzt baff.
Merkst du, seht ihr da draußen, wie die Brust schwillt bei
mir? Ja, das ist verrückt. Also hier kommen auch Leute und wollen ein Selfie mit Uwe machen, nachdem sie das hier gehört haben, was er so erzählt. Nee, das ist genau das Thema.
Sie sind gut verteidigt, fand ich.
Verteidigt ist ja immer, mein Vater sagt immer, verteidigen ist hinten. Nee, verteidigen ist nicht nur hinten, sondern verteidigen ist auch vorne.
Ja.
Und da muss ich halt sagen, war genau die richtige Wahl. Und dann hat Christiansen dann auch einfach das beste Spiel gemacht für 96, was er bisher gemacht hat.
Ja.
Und die haben den HSV extrem genervt, dass da überhaupt gar kein Spielaufbau war. Ich meine, wenn man sagt, 96 hatte keine herausgespielte Torchance in der ersten Hälfte, ist ein bisschen so, aber der HSV hatte gar nichts. Mhm. Also ich weiß nicht, was Selke wollte, ich weiß nicht, was Reis wollte. Meffert war abgemeldet von Nielsen. Der HSV hat ja nichts gemacht. Also ich frage mich aber auch wirklich, was Steffen Baumgart dazu verleitet hat, zu sagen, wir stellen uns mal die erste Hälfte hinten rein. Ja. Wenn man davor die Spiele gegen Bielefeld und Münster gesehen hat, wo 96 Probleme hat.
Ja.
Und 96 hat das Spiel einfach umgedreht.
Ja.
Die haben einfach gesagt, okay, wir machen es so wie Bielefeld. So,
ja.
So ungefähr.
Ja.
Und dann hattest du in der zweiten Hälfte, fand ich, wo das Spiel ein bisschen offener wurde, fand ich jetzt so, dass es ein bisschen besser zu Ende spielen könntest als Hannover 96, aber als Glatzel kam, kriegt halt jeder Angst und dann geht Halste raus, kriegt auch nochmal jeder zusätzliche Angst.
Ja.
Und dann gab es ja diese große Chance,
ja.
Aber in Wahrheit musste Zieler auch nichts halten. Ne?
Der
musste gegen Münster viel mehr halten oder gegen Regensburg auch als jetzt gegen Hamburg.
Ja, jetzt haben wir gerade sozusagen dieses Anzählen von Leuten, das haben wir jetzt an diesem Wochenende gehäuft gehabt, ausgerechnet an dem Wochenende, wo Robert Enke,
er
war 47 geworden, aber ich habe heute noch mit jemandem drüber diskutiert, auch ein Fan. Auch der uns hört, der den Pottwart hört. Und der sagte auch, wir kamen so drauf zu sprechen und kamen dann auf die Geschichte von in Fürth von Trainer Andreas Zorniger mit seinem Torwart, den er richtig öffentlich angezählt hat. Und jetzt gerade Theresa Enke hat ja praktisch, war hier, hat gesprochen. Es gab eine Veranstaltung?
Eine Gala.
Ne?
Also genau, da gab es eine Auszeichnung für Krömer. Ja, also genau.
Ja. Da ging es um mentale Verfassung und ihr Thema.
Genau.
So, und dann kommt ausgerechnet an dem Wochenende kommt irgendwas. Sagst du, das ist jetzt eigentlich so eine Geschichte, da ist Gras drüber gewachsen und man macht genauso wieder wie vorher? Oder ist diese zorniger Geschichte tatsächlich eine echte Ausnahme, dass man einfach sagt, eigentlich sind alle ein bisschen rücksichtsvoller geworden im Umgang mit Spielern, die unter Druck stehen halt?
Ich glaube das schon und ich glaube, alle sind rücksichtsvoller geworden. Auch das Coaching, was halt in den Lehrgängen halt auch geteacht wird, sage ich jetzt mal, was beigebracht wird. Das ist schon so, dass man heute einen wesentlich intensiveren Austausch mit einzelnen Spielern braucht. Also da würde jetzt ein bisschen zu weit führen, auch wie man mit einzelnen Spielern halt umgeht, wie man das macht im Spiel, vor dem Spiel, nach dem Spiel. So, und das Zorniger da so ausgerastet ist, so möchte ich es mal sagen, hat jetzt nichts mit dem Geburtstag von Robert Enke zu tun.
Natürlich
das kommt
nicht.
Da zufällig dann mal irgendwie an ein Datum, aber es ist ein Torwart.
Mhm.
Es ist ein Fehler gewesen, den der Torwart gemacht hat, also auch ein großer Fehler. Und wenn das für den Trainer dann entsprechend ein Thema ist, dass man ich weiß nicht, er hat ja nicht genau gesagt, was das Thema ist. Hat er gesagt, irgendwie, wenn er Druck hat, muss er den im ersten Kontakt nach vorne schlagen. Aber das ist ja egal, das ist nur die sportliche Situation. So, dann hat er das gesehen, das Feld, das 1-1 führt, kann das Spiel gewinnen gegen Paderborn. Und dann war der halt nachher, und er kann ja auch nur so drüber sein, weil er sich so intensiv mit diesem Torwart beschäftigt hat vorher. Sonst wäre er ja gar nicht so sauer. So, und dass er das natürlich, und er hat, und Zorniger hat es ja nachher auch nochmal in seiner Entschuldigung gesagt, das Plenum war falsch. In der Sache war es wahrscheinlich richtig, aber das Plenum war falsch, das war im Fernsehen. Und es wurde ja immer schlimmer. Also es ging ja dann bis zu, ja, die ganzen Spritzer aus der Generation XY, so, die nehmen das alle nicht mehr an. Das hat er bestimmt, das denkt er bestimmt. Jetzt weiß jeder, wie Alexander Zorniger über diese Generation denkt. Das ist für ihn blöd als Trainer. Blöde Situation, also er hat sich dann quasi selbst, und das kann man dann vielleicht auch nochmal abheben, er hat sich ja selbst in eine sehr unangenehme Situation gebracht,
ja,
die noch schwieriger ist wahrscheinlich als für den Torwart jetzt selbst.
Der Fokus liegt nicht auf dem Torwart, der Fokus liegt auf ihm,
jetzt auch, und das ist das, was sich verändert hat.
Ja.
Es hat sich ja, Sven Ulreich hat sich ja sofort zu Wort gemeldet,
genau,
der ja damals den Anruf von Robert Enkel bekommen hat, als Sven Ulreich von Armin Fee diesen Anpfiff bekommen hat über die Öffentlichkeit. Und Robert hat sich damals, weil er ja weiß, worum es geht, um Sven Ulreich gekümmert. Jetzt kümmert sich Sven Ulreich um einen anderen Torwart. Und das sind doch alles Sachen, wo wir sagen, ey, das ist doch der Weg. Natürlich können wir alle emotional mal drüber sein. Alexander Zorniger hat sich mehr selbst geschadet als dem Torwart jetzt am Ende. Und nochmal auf die Frage zurückzukommen, ich glaube wirklich, dass sich was verändert hat. Also wenn ich jetzt irgendwie hergehe und sage, Stefan Leitl muss jetzt gehen, weil er aus dem Pokal rausgeflogen ist, muss ja schon vernünftig begründen können und muss dann schon mal gucken, was es mit der Persönlichkeit dann selber macht. Ich sitze ja wirklich, darf ich aus dem Nähkästchen plaudern, wenn ich auf der Pressetribüne sitze,
klar,
ganz kurz.
Ja, klar.
Ich sitze auf der Pressetribüne und schreibe, ich sitze ganz außen, also direkt am Gang. Und dann kommen wirklich Leute an mir vorbei und sagen einfach nur Leitl raus. Dann denke ich auch immer, Mann, ist ja schon, das ist ja schon, der ist jetzt hier 2 Jahre Trainer, jetzt lass doch mal, bleib doch mal cool, wartet das Spiel doch mal ab.
Ja.
So, natürlich habe ich vorher gesagt, dass Stefan Leitl extrem wackelt und nach einer Niederlage gegen den HSV, wenn sie deutlich ist, auch nicht mehr Trainer bei Hannover 96 ist.
Ja.
Aber Leitl raus,
ja,
das ist so wie spucken.
Ja.
Und das ist nicht okay. Und da müssten wir eigentlich einen Schritt weiter sein. Und ich finde, die Geschichte Alexander Zorniger, was bei allem, was dazugehört, finde ich, zeigt, dass wir einen Schritt weiter sind als vor ein paar Jahren.
So, jetzt müssen wir natürlich noch klären, wie geht's denn aus, das Spiel am Freitag?
Hannover 96 wird das Spiel gewinnen.
Mhm.
Habe ich letzte Woche auch schon gesagt. Ich hatte halt gedacht, 96 verliert das Spiel gegen den HSV, aber 96 wird dieses Spiel gewinnen.
Die Fanunterstützung, muss man sagen, ist stark.
Super, super. Ja. Astrein.
Ja.
Und ich hoffe wirklich, und ich drücke die Daumen, dass die richtige Entscheidung fällt, dass Nankam und Trisoldi beide in der Startelf sind.
Ja.
Das möchte ich gerne sehen, weil immer den einen für den anderen, haben wir heute auch drüber gesprochen mit dem Trainer. Er hat es jetzt offen gelassen, der will ja die Karten nicht auf den Tisch legen, aber ich würde die beiden wirklich, wirklich gerne gemeinsam in der Startelf sehen und dann will ich mal sehen, wie Düsseldorf darauf reagiert.
Jetzt haben wir ja noch eine letzte Frage, die wir jetzt noch klären müssen. Das Transferfenster schließt sich allmählich. 96 hat ja noch was vor.
Ja.
Es gibt irgendwelche Namen, die gespielt werden. Da ist von Özcan die Rede. Der war ja schon mal Thema, als er bei Köln war. Da ist von Bretagne die Rede. Wie ist da der Stand der Dinge?
Es war heute so ein merkwürdiges... Auch da haben wir natürlich gefragt. Und dann hat Stefan Leitl gesagt, ja, das muss ich jetzt richtig stellen, es kommt nicht Salih Özcan, sondern es kommt Eduardo Camavinga. So, und da war natürlich dann gleich mal geguckt in die Runde, wer kennt Eduardo Camavinga?
Den gibt es gar nicht, oder?
Doch, den gibt es bei Real Madrid, doch, den gibt es wirklich.
Ah, oh, bei Real Madrid?
Ja, ja, ich glaube, der ist geschätzte 500 Millionen Euro wert.
Ja.
Und es ist, ich glaube, zurzeit der beste Mittelfeldspieler der Welt. Also wirklich, cool. Also beste zentrale Mittelfeldspieler der Welt.
Ist das schlimm, dass ich den nicht kenne?
Nö, es ist nicht schlimm. Nee.
Also ich kenne ihn tatsächlich nicht.
Nee, also der ist halt noch relativ jung.
Ja.
Aber wirklich ein super klasse Spieler. Aber das hat für Hannover 96 natürlich jetzt weniger, weniger Effekt. Also
ja, der würde ich
es
jetzt
so
viel lernen können,
bei
glaube ich.
Bei allen Spielern, und dann können alle mal nachgoogeln, das ist ja jetzt auch keine große Kunst. Ich meine, ich habe auch nachgefragt. So.
Ja.
Aber trotzdem, bei allen Spielern, die im Augenblick in der Bundesliga aussortiert werden sollen,
ja,
denen signalisiert wird, und wir wissen ja nicht von allen, denen signalisiert wird, ihr könnt den Verein verlassen, wirft Markus Mann den Hut rein. Gerade dann, wenn es um zentrale Mittelfeldspieler geht.
Okay.
Und das ist auch bei Salih Özcan so. Und dass der nicht zu Hannover 96 kommt, erklärt sich ja alleine dadurch, Dortmund müsste von den 5 Millionen Euro Jahresgehalt müsste Dortmund 4,5 bezahlen.
Ja.
Und das hat Stefan Leitl heute auch nochmal so zwinkernd gesagt, naja, wo kommt der her?
Mhm.
Aus Köln. Mhm. Hat jetzt irgendwie keine Beziehung zu Hannover, also zumindest nicht bekannt, außer an der Raststätte vielleicht mal zu einem Gespräch.
Ja.
Und dann habe ich halt gesagt, naja gut, A2 muss halt nur geradeaus fahren, ist doch ganz einfach.
Ja.
Kommt aber ganz schnell hierher. Dauert ja nur 1,5 Stunden.
Ja.
Aber jetzt hat Wolfsburg angeblich nochmal Interesse, muss man halt mal sehen. Salih Özcan ist halt auch niemand, der halt irgendwann mal so überperformt hätte. Ne?
Also wollte ich sagen, da geht bei mir
genau,
kein Licht an.
Da geht jetzt kein großes Licht an, aber der ist natürlich ein toller Sechser oder ein toller Mittelfeldspieler, wenn man drei Mittelfeldspieler hat. Das Gehalt kann 96 natürlich nicht stemmen. Leitl wollte so ein bisschen wegschieben. So, aber man kann davon ausgehen, dass alle Spieler, alle Mittelfeldspieler gerade, die irgendwo aussortiert werden in der Bundesliga oder überhaupt in irgendeiner ersten Liga, die einigermaßen in der Nähe sind in Europa,
ja, ja,
dass Markus Mann da seinen Ring reingeworfen hat. Das ist so.
Partei?
Nein, Partei ist sehr unwahrscheinlich.
Mhm.
Es gab mal wirklich großes Interesse. Da ging es um Mentalität vor allem. Das war vergangenen Winter, Richtung Frühling hinein. Dass man dachte, oder dass Markus Mann dachte, wir brauchen mal so eine Mentalität.
Ja.
Jemanden, der alles halt sozusagen völlig wurscht ist, der einfach deine Tore macht. Und so, aber wurde dann sozusagen erstmal abgehakt, aber es gab jetzt nochmal eine zarte Nachfrage. Was macht ihr denn jetzt mit dem? Das ist alles.
Okay. Ne?
Also wenn jetzt Kaiserslautern scheitert, wenn alles scheitert, weil irgendwann heißt es, Britannien will unbedingt zu Hannover 96, dann ist es wirklich eine letzte Ausfahrt, aber macht aus meiner Sicht keinen Sinn, weil du hast Rezoldi, du hast Langkamp und wenn jetzt nicht noch der nächste Italiener kommt, es gab übrigens italienische Angebote, also aus der Serie A für Rezoldi, da wurde noch nicht mal gesprochen und da ging es um Angebote, die weit über 5 Millionen waren, die ja jetzt laut Transfermarkt fällt, also 96 redet gar nicht über Rezoldi, er sollte aber auch spielen, ne? Das ist schon klar.
Ja, das stimmt. Also, es wird noch was passieren. Irgendwas wird schon noch passieren.
Bin ich mir ganz sicher.
Schauen wir mal. In der nächsten Folge werden wir das haben. Dann ist das Transferfenster nämlich zu. Dann werden wir wissen, ob was passiert ist oder nicht. Wir vertrauen dann natürlich auf unsere Sachkompetenz, auf Titels Sachkompetenz. Also, es wird was passieren. Es wird einen Sieg geben von Hannover 96 in Düsseldorf. Ich tippe da mal mit. Ich gehe mal auf so ein 3-2, vielleicht viele Tore, ein schönes Spiel. Ich freue mich immer, wenn viele Tore fallen. Bislang war es ja nicht so, vor allen Dingen Gegentore sind nicht gefallen, dass er gut ist, aber mit ich glaube, 3 Toren, 7 Punkte ist schon gut.
Es kann ja, also 3-1 geht ja gar nicht. Also 96 schafft ja dann den sozusagen den Rekord zu 0. Also, ich tippe mal um.
Pass auf, als allerletzte stelle ich dir noch eine Frage. Fachfrage, pass auf. Von 1 bis 9, wie viele Punkte kann man bei 3 Spielen nicht haben, nach 3 Spielen? Es gibt nur eine Antwort.
Fünf.
Nein. Das geht. 1 Sieg, 2 Unentschieden.
Ja, okay, geht. Was? Weiß ich nicht.
Doch, weißt du.
8.
Ja, richtig. Genau, 8 geht nicht.
Sehr gut. Kurz nachgedacht, geht so.
Alles klar. Okay, wir hören uns nächste Woche, freuen uns auf das Spiel in Düsseldorf und dann hören wir uns nächste Woche wieder, dann wieder mit Bruno. Bis denn.
Die 8, die lacht. Tschüss.
Ja, ciao.
Der 96 Pottwart. Der Platzwart trifft den Titel.